der Fischereihafen-Podcast. Moin und herzlich willkommen zum Podcast rund um den Fischereihafen. Heute sitzt mir Sebastian Gregorius gegenüber. Herr Gregorius, ich habe gehört, dass Sie mal erzählt haben, dass ein Grundschullehrer zu Ihren Eltern gesagt hat, ich zitiere, wenn Sebastian nicht besser aufpasst, landet er im Fischereihafen. Herr Gregorius, es ist passiert. Was ist da passiert?
Das war so. Das war mein Grundschullehrer, Herr Schröder, an der Gottsch-Fock-Schule, direkt neben dem Fischereihafen. Also er wusste auf jeden Fall vom Geruch her damals, wovon er spricht. Es war eindeutig als Drohung gemeint.
Oha, das heißt, Sie sind schon als kleines Kind wirklich nah beim Fischereihafen aufgewachsen und es hat Sie immer dorthin gezogen?
Nee, eigentlich gar nicht. Das hat eigentlich erst mit meiner Ausbildung bei der FPG angefangen. Vorher hatte ich eigentlich zum Fischereihafen nur den Kontakt, dass ich da durch musste, wenn ich mit meinen Eltern zum Lundebad wollte im Sommer. Und das war eigentlich auch schon alles.
Okay. Und dann haben Sie sich trotzdem entschieden, eine Ausbildung bei der FPG zu machen. Ich habe geschaut, 1983 ging es schon los. Wie alt waren Sie damals?
Da war ich 18 und ja, direkt da eingestiegen nach der Schule. Wusste eigentlich so gar nicht ganz so genau, was auf mich zukommt. Hatte mich trotzdem erstmal beworben, weil FPG war damals schon ein toller Arbeitgeber und sehr vielseitige Ausbildung bei der FPG. Und bevor wir eigentlich zum ersten richtigen Vorstellungsgespräch kamen, mussten wir schon mal einmal zu einem Extratermin kommen, weil wir uns vorher schon mal die Fischauktion morgens angucken mussten.
Okay, das heißt, Sie mussten schon vor der Ausbildung einmal sehr früh aufstehen.
Genau.
Als was haben Sie denn Ihre Ausbildung gemacht?
Als Bürokaufmann, ganz klassisch damals. Und der Grund für dieses Vortesten war, dass wir hinterher erstmal gefragt wurden, ob wir immer noch Interesse hätten, an einer Ausbildung bei der FPG teilzunehmen, weil die Fischauktion auch während der Ausbildung täglich zu unserem Alltag gehören würde.
Ah, okay. Das heißt also, es war jeden Morgen Dienstbeginn sehr früh, auch als Bürokaufmann, um dann um 7 Uhr da auf der Auktion zu stehen.
Ja, wir hatten eine etwas komfortablere Situation als unsere Kollegen im Löschbetrieb. Also wir mussten erst um 6:30 als Auszubildende da sein, weil wir waren nur in Anführungszeichen die Protokollführer für die Auktion. Jeder Auktionator hatte damals 2 Protokollführer. Und das war eigentlich schon alles vorbereitet. Wir mussten nur noch hinkommen und umziehen und uns auf die Kanzel, nennt sich das, auf die Auktionskanzel begeben und konnten dann direkt starten. Aber es war trotzdem schon ehrgeizig als junger Mensch, jeden Morgen da um 6:30 auf der Matte zu stehen und dann auch noch in diese Situation mit Geruch und Kälte und Nässe zu kommen. Das war schon ein Ereignis.
Ja, und dann um 6:30, also Auktionen, ich persönlich kenne sie nur aus dem Fernsehen, das geht alles rasend schnell und das zu protokollieren, das stelle ich mir auch morgens um 6:30 wirklich eine Herausforderung vor, also da nicht die wichtigsten Sachen zu verpassen, deswegen wahrscheinlich auch immer zu zweit?
Ja, das ist richtig, genau. Nochmal Kontrolle, wobei das gar nicht so einfach war, weil einige von den Auktionatoren, die haben so schnell gesprochen, dass nicht mal die Protokollführer richtig mitbekommen haben, welcher Preis es jetzt gewesen ist. Und dann hat man den Auktionator nochmal gefragt und dann guckt er ganz unwirsch meistens und hat einen Preis gesagt, weil er selbst gar nicht mehr genau wusste, wo er aufgehört hatte. Also die Preise haben dann teilweise auch die Protokollführer bestimmt und nicht nur unbedingt die Auktionatoren.
Sehr schön. Nur solange man sich dann am Ende einig war, wenn der Fisch über den Tisch ging, dann ist ja alles gut gewesen.
Die grobe Richtung stimmte.
Genau. Sehr gut. Ja, das ist das Thema, wo wir zwei heute drüber sprechen, Fischauktionator. Sie waren, laut wieder meinen Recherchen, der jüngste Fischauktionator aller Zeiten. Zumindest hat das Bernd Ahrens gesagt, einer Ihrer damaligen Kollegen. Berichten Sie mal, nach der Ausbildung gleich Auktionator?
Ich war noch zwischendurch ein Jahr bei der Bundeswehr, habe meinen Wehrdienst abgeleistet, bin dann direkt zurückgekommen und praktisch mit meinem Wiedereinstieg bei der FPG ist der damalige Chefauktionator Herr Buschert in Ruhestand gegangen und es musste dann, wie das immer so ist, überraschend doch schnell ein Nachfolger gefunden werden. Der Nachfolger als Chefauktionator war dann Bernd Ahrens, der das bis jetzt ja immer noch ganz toll macht und wirklich eine Institution im Fischereihafen in diesem Bereich ist. Ich war vorher schon während der Ausbildung als Protokollführer mit in der Fischauktion und wurde dann gefragt, damals von Jochen Jansen, dem damaligen Abteilungsleiter für den Bereich der Umschlagsbetriebe und der Auktion, ob ich nicht Lust hätte, das zu machen. Ja.
Und das hatten Sie und dann ging das los.
Ja, das war ja natürlich, damals waren ja die Auktionatoren waren natürlich schon ganz besondere Persönlichkeiten im Fischereihafen. Und mich hat dieses ganze Umfeld sehr gereizt und viel Spaß gemacht. Und auch die direkte Zusammenarbeit mit den Kollegen, auch mit Bernd Ahrens, war ganz fantastisch damals. Das hat mir schon ein bisschen Sicherheit gegeben, mich darauf einzulassen. Ich habe dann gefragt, wie das dann aussieht mit einer Ausbildung da. Ja, ja, das ist alles kein Thema, Herr Ahrens, der wird Sie da vernünftig ausbilden, da müssen Sie sich keine Sorgen machen.
Dieses Sprechen alleine, also ich habe gelernt, das wird in Viertelpfennig damals quasi, genau, wird gesteigert. Mhm. Das ist für unser eins das Viertelpfennig, damit kann man ja nicht rechnen, aber ja, das war ja immer nur pro Kilo, glaube ich, der Preis.
Pro Pfund auch.
Pro Pfund, ach so, pro Pfund auch, genau.
Damals. Ja. Also und Viertelpfennig pro Pfund, mhm, und deswegen kam auch dieser Sing-Sang, weil das waren dann diese Viertelpfennig-Zahlen, die immer verauktioniert wurden, die gesprochen wurden, und das für einen Außenstehenden kaum nachvollziehbar, in welchem Zusammenhang das Ganze steht dann.
Ja. Das heißt, also nur Eingeweihte wussten, wo gerade das Gebot steht und wie es weitergeht.
Genau so ist es.
Ja, es war sicherlich eine eingeschworene Gemeinschaft da vor Ort.
Das war so.
Und genau das bringt mich auch zur nächsten Frage. Als so junger Mensch, ich habe mal kurz überschlagen, mit 18 angefangen, 3 Jahre Ausbildung, 1 Jahr Wehrdienst, 22.
Ja.
Da waren Sie ja, wenn ich das so sagen darf, noch ein halber Hering, mhm, und haben da vor dieser Meute an Einkäufern gestanden, ja, die alle wussten, wie es läuft.
Und Sie hätten mich damals mal sehen sollen. Ich habe noch Tanzsport gemacht, das Leistungssport zu der Zeit. Ich habe noch geraucht zu der Zeit, darf man heute gar nicht mehr sagen, was war so. Und da habe ich bei 1,90 Meter Größe 65 Kilo gewogen. Also da haben einige schon bei Wind Sorge gehabt, dass sie mich auf der Kanzel festbinden müssen, dass ich nicht wegfliege werden sollte.
Oha, ja, das kann ich mir vorstellen. Wie war das für Sie?
Ja, es war, also ich habe eben schon gesagt, dass mir eine umfangreiche Ausbildung zugesagt worden ist. Das ging auch dann gleich eine Woche später los. Ich bin mit auf die Kanzel gegangen, hatte von Herrn Ahrens einen Hammer in die Hand gedrückt bekommen und ein Mikrofon. Und dann guckte ich ihn nur an, er guckte mich an und sagte, ja, was soll ich denn groß erzählen? Du kennst ja schon seit Jahren, wie das geht. Mach mal einfach. Ja, und dann stand ich da und ja, diese spezielle Ausbildung hat insgesamt dann vielleicht 2 Minuten gedauert. Ich wusste, wie ich das Mikrofon aktivieren muss, wie ich den Hammer halten muss. Und ja, es war natürlich so, dass ich das ganze Prozedere tatsächlich schon kannte. Wir hatten zur Orientierung dafür, was wir da verkaufen, haben wir ein sogenanntes Eingeschriebene bekommen. Da war so eine Liste, wo genau drauf stand, welcher Fisch wo steht, in welchen Mengen und in welchen Qualitäten. Da konnten wir uns dran orientieren. Das war für mich alles schon auch bekannt und nichts Neues. Und ich muss sagen, vom ersten Tag an war die Unterstützung auch der gestandenen Fischhändler, für die es ja wirklich um viel ging. Also so eine Partie, da standen 120 Kisten, jeweils mit 100 Pfund drin. Das waren schon eine ganze Menge an Werten, die da standen. Und einen Viertel Pfennig damals, ein Zuschlag, also das waren ja schon gleich einige D-Mark, die da zustande gekommen sind, zusammengekommen sind. Das war schon nicht unerheblich. So eine Partie kostete locker mal eben über 10.000 Euro. Und trotzdem haben die alle mich von Anfang an super unterstützt und mir auch ein bisschen Freiraum gegeben die ersten Wochen. Das war natürlich irgendwann vorbei, aber da haben sie nur geschmunzelt, wenn dann doch mal irgendwas daneben gegangen ist, weil ich denn den Bietertrick, sage ich erstmal, von dem einen Einkäufer mal noch nicht so drauf hatte. Wenn die hatten alle ihre Eigenarten und ihre speziellen Methoden, auf den Fisch zu bieten.
Ah, das heißt, also Hand heben oder nur Finger zeigen oder so eine Art, ja, Taktik, wann man einsteigt, zu bieten?
Also einfach nur Finger heben, das wäre ein bisschen zu einfach gewesen. Dafür ging es dann auch gerade für die Einkäufer dann doch um ein bisschen zu viel. Das war ganz unterschiedlich. Einer hat sich am Ohr gekratzt und der andere hatte die linke Hand in der Tasche. Der andere hat einfach nur nach oben geguckt und man kannte seine Leute und wusste ganz genau, der ist jetzt noch dabei oder der ist ausgestiegen.
Okay, wie viele Einkäufer standen da so im Durchschnitt vor Ihnen?
Ja, ich sag mal so, in meiner Zeit, also das war so Ende der 80er, Mitte der 90er Jahre, waren das so 30 Händler, die und vor uns gestanden.
Wahnsinn. Das ist ja, also ich meine, und dann noch wissen, wo der Preis gerade war und das flüssig aussprechen.
Ja, das geht einem total in Leib und Blut über. Also noch heute habe ich eine sehr gute Auffassungsgabe, wenn sich irgendwo irgendwas bewegt oder wer irgendwas macht, das ist so verfestigt, das lernt man.
Ja, das ist dann wirklich wahres Multitasking.
Ja.
Spannend. Mhm. Und das ist ja auch sowas, was Sie mir im Vorgespräch gesagt haben, was so interessant ist oder was Sie so gereizt hat, auch am Fischereihafen, dass das so ein Zusammenhalt war, dass es schon eine große Gemeinschaft, was Familiäres ist. Mhm. Haben Sie das Gefühl, das hat sich in den letzten Jahren entwickelt?
Also die Fischbranche ist immer noch eine sehr spezielle Branche. Und im Grunde genommen haben alle noch die gleichen Interessen und die gleichen Ziele. Von daher gibt es immer noch ein großes Einverständnis unter den einzelnen Akteuren, den einzelnen Firmen, wobei natürlich alles Mitbewerber sind und natürlich jeder gucken muss, dass er irgendwie über die Runden kommt. Das ist ganz klar.
Und wahrscheinlich ist alles viel, viel internationaler geworden, was früher vielleicht ja im Bremerhaven auf europäischer Ebene und regionaler Ebene lief, läuft jetzt ganz global und betrifft die ganze Welt.
Das ist eindeutig so. Also wir hatten damals so im Fischereihafen Anlandung von, ich sag mal so, 120.000 Tonnen pro Jahr. Vieles davon lief über die Auktion, einiges kam schon an Frostfisch. Heutzutage gibt es ja eigentlich gar keine Auktion in den Sinne inzwischen mehr, sondern das wird direkt über die Importeure gehandelt oder am Telefon verkauft. Und der Fisch kommt über ganz andere Wege, viel schneller als damals. Und ein Großteil des Fisches, der im Fischhafen verarbeitet wird, geht inzwischen in die großen Tiefkühlproduktionen bei Frozen Fish, das ist die Werkbank von Iglo, sage ich mal. Und bei zu Frosta, da wird nicht nur für den deutschen Markt, für ganz Europa werden da Fischstäbchen, Schlemmerfilets und solche Produkte produziert. Und das ist schon immer noch ein Riesenwirtschaftszweig für die Region hier.
Ja, und so der typische Arbeitsalltag als Auktionator, wie sah der für Sie aus? Sie mussten ja wirklich früh raus, dann nach der Ausbildung mussten Sie auf die Auktion vorbereiten oder wie war das?
Normalerweise war Auktionsbeginn um 7 Uhr, aber in besonderen Zeiten, wo besonders viel Fisch angelandet worden ist, zum Beispiel in der Karwoche vor Ostern, da war auch durchaus Auktionsbeginn schon um 6 Uhr. Teilweise gab es noch mal eine zweite Auktion, etwas später am Vormittag dann. Und das heißt, dass wir als Auktionatoren eine Stunde früher da sein mussten. Wir mussten einmal grob die Ware in Augenschein nehmen. Vorher in der Nacht wurde die schon klassifiziert vom Veterinärdienst. Der guckt sich vorher die Ware schon an und sagt, was für eine Qualität die Ware hat. Unsere Kollegen aus dem Löschbetrieb hatten die schon nach Größe sortiert und nach Sorten sortiert. Also wir hatten dieses Eingeschriebene, wo wir uns dann orientieren konnten, wo welche Fische stehen. Und mussten uns dann nur noch ein bisschen durch kurze Gespräche mit dem Handel vorher schon mal ein bisschen orientieren, wie der Bedarf ist, wo wir preislich liegen werden, dass wir uns nicht da in den ersten 10 Minuten irgendwie mit einem Wolf reden, sondern dass das nur wirklich zügig in die richtigen Regionen geht.
Und nach der Auktion war für Sie quasi dann in dem Bereich Feierabend oder mussten Sie auch noch bei den Übergabe zu den Einkäufern oder von den Händlern, hatten Sie da noch Aufgaben?
Wir haben das dann nach der Auktion sozusagen abgegeben an den Wachdienst für den Fischereihafen. Gab es damals einen extra Wachdienst und die haben die Abfuhr kontrolliert. Die haben also kontrolliert, dass die Spedition die Fischkisten, die richtigen Fischkisten, muss man sagen, zu den richtigen Fischhändlern bringen. Und wir als Auktionatoren sind dann ins Auktionsbüro gegangen und haben die Auktion abgerechnet. Also wir hatten diese Protokolle denn und mussten aufgrund der Protokolle ermitteln, wer welchen Fisch gekauft hatte, mussten die Rechnungslegung vorbereiten für die einkaufenden Firmen und mussten ausrechnen, wie hoch der Erlös für die Anlander gewesen ist.
Das heißt, also Sie haben dann auch nochmal sozusagen den Erfolg der Auktion überprüft. Wurden Sie daran auch gemessen? War das ein Leistungsmerkmal als Auktionator?
Nein, also ein Leistungsmerkmal war eigentlich, dass alle beiden Seiten, also Anlander und Erstabnehmer, beide zufrieden waren. Dann war auch die Arbeit des Auktionatoren gut. Es ging nicht darum, dass wir die Preise jetzt in die Höhe treiben sollten, sondern wir sollten den aktuellen Marktwert über die Auktion ermitteln. Das ging auch eigentlich hervorragend, weil auch die Händler untereinander aufgepasst haben, dass jetzt nicht einer durch Zufall irgendwie mal ganz schnell, ganz günstig eine Partie ersteigert, sondern da war untereinander eine gewisse Kontrolle. Das war auch durchaus so gewollt. Und das führte sogar dahin, dass wir praktisch ja so ein reines Marktsystem hatten, dass sogar in den 80er, 90er Jahren die Börse in Frankfurt ihre Börsenhändler erstmal einmal in der Bremerhaven an den Fischmarkt geschickt hatten. Die konnten sich bei uns erstmal eine Fischauktion angucken und gucken, wie Angebot und Nachfrage sich auf den Preis auswirkt.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Das ist ja wirklich die freie Marktwirtschaft in Reihenform. Ja. Also da ist wirklich nur die Nachfrage bestimmt den Preis. Ja, sehr spannend.
Ja, man konnte natürlich auch da ein bisschen steuern, wenn man einfach als Anlander gesagt hat, okay, wir nehmen jetzt heute mal nur die und die Partien in die Auktion, weil schon bekannt war, dass die Preise jetzt nicht besonders dolle sind, dann kann man den Markt auch ein bisschen verknappen und die Preise dadurch ein bisschen anziehen. Aber auch das kann man immer nur im gewissen Maß machen und solange wie der Partner, also in diesem Fall der Einkäufer, bei dem Ganzen noch mitspielt.
Ja. Gab es denn besondere Persönlichkeiten, die Sie so in Ihrem Alltag als Auktionator und später auch begleitet haben, wo Sie gesagt haben, das war ganz spannend auch zu sehen, wie zum Beispiel sich die größere Fischwirtschaft um den Fischereihafen sich entwickelt hat und Sie da Teil waren?
Also aus der Erinnerung, ich weiß nicht, ob das in anderen Wirtschaftsbereichen auch sind, aber das waren fast alles Originale. Also die, mit denen wir da zu tun hatten, egal ob das die Veterinäre waren, die Einkäufer waren, die Firmeninhaber waren, unsere eigenen Kollegen, die Ausrufer, die für uns auf den Kisten standen, das waren einfach Typen, alles. Und das war total herzlich, manchmal auch natürlich hart, aber kurz danach auch wieder total herzlich. Und es war eine unwahrscheinlich offene und gute Art, miteinander umzugehen. Teilweise waren das totale Spinner, muss man auch sagen.
Also ein Fischhändler war dabei.
Ein Fischhändler war dabei, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber ich denke mal, alle, die sich an diese alten Zeiten noch erinnern können, die wissen, wen ich meine. der ist mal durchgedreht, wenn Vollmond war. Also man kann ja drüber lachen oder nicht, aber wir wussten schon mal, wenn Klaus gleich in die Auktion kommt, das ist Vollmond. Heute kriegen wir mindestens 10 Cent mehr oder 10 Pfennig damals mehr für einen Pfund Rotbarsch als an normalen Tagen.
Verrückt.
Der drehte total ab.
Okay, ja gut, das ist natürlich auch was, wenn man das weiß, kann man danach auch schön arbeiten.
Ja. Und sonst war das so, dass die auch viele der Firmeninhaber auch den Einkauf mitgemacht haben, weil das eben der größte Kostenfaktor natürlich auch ist, der Wareneinkauf im Fischhandel. Und die waren alle hoch motiviert, alle wussten, was sie machen. Und von daher war auch bei allen immer eine gewisse Sicherheit da. Also es war jetzt nicht so, dass irgendjemand da rumstümpert, sondern das ging zur Sache, aber auch mit klaren Regeln. Und am Ende der Auktion war der letzte Fisch auch meistens jedenfalls verkauft und konnte ziemlich schnell an den Zwischenhändler oder an die Verbraucher abgegeben werden.
Und von da aus ging es dann weiter in die Republik und die fischverarbeitenden Betriebe.
Ja. Und der Ansatz in Bremerhaven war schon immer, ist auch heute noch bei den großen Betrieben wie bei der Deutschen See, der Frischfischbereich ist immer noch so, dass wir den Ansatz hier haben, dass jeder in Deutschland mittags den Fisch praktisch im Handel haben sollte. Mhm. Das heißt, hier auch jetzt noch gehen die ersten Fischkisten, gehen morgens auf die Straße zu den am weitesten entfernten Verteilzentren. Und je nachdem, wie später der Tag voranschreitet, je dichter kommen auch die Ziele, die beliefert werden. Sodass man sagen kann, so um ungefähr 14 Uhr, 15 Uhr haben eigentlich in Deutschland alle Großhändler ihre Ware, die morgens noch bei uns damals in der Auktion gewesen ist oder jetzt eben morgens aus dem Container gelöscht worden sind.
Ja. Das hat sich also über die Jahre nicht geändert, dieser Qualitätsanspruch zu sagen, Bremerhaven beliefert die Welt oder zumindest Deutschland mit frischem Fisch und zwar alle quasi zu einer gleichen Zeit.
Ja.
Das ist schon faszinierend, auch dass man früher schon diesen Ansatz hatte und gesagt hat, das ist unser Qualitätsversprechen.
Ja.
Da steuern wir hin und haben das als Ziel.
Und heute ist das wirklich Frischfisch. Das, was wir damals als Frischfisch beschrieben haben, das war nur nicht eingefroren, aber durch die modernen Transportgeschwindigkeiten und neuen Fangmethoden und Kühlmöglichkeiten ist es heute wirklich frischer Fisch. Also wenn der gut gehandhabt wird und alles normal läuft, dann ist der Fisch, wenn er in München oder in Düsseldorf ankommt, noch fast genauso frisch, als wenn er gerade vom Kutter kommt. Da hat es riesen Qualitätssprünge gegeben. Von daher kann man heute auch in der Küche sagen, dieses Säubern, Säuern, Salzen, das kann man machen, aber das ist dann eher eine Geschmackssache. Säubern, okay. Man sollte auch nicht mit Wasser an den Fisch rangehen, aber mit dem Krepptuch kann man ihn schon mal abtupfen. Alles andere ist nur Geschmackssache. Das Säuern und Salzen kam damals wirklich, um die Keime abzutöten, die es heute gar nicht mehr auf den Lebensmitteln gibt.
Ja, das ist auch ein interessanter Ansatz. Sie sagten ja auch schon, dass der Geruch einen so ein bisschen begleitet. Hatten Sie spezielle Kleidung, die Sie dann nur zur Auktion angehabt haben, weil sonst hätten Sie den Fisch überall mit hingenommen?
Das ist so. Und leider haben wir den Fisch trotzdem überall mit hingenommen. Ich habe damals noch in Bremerhaven Formationstanz gemacht. Und wenn ich dann abends zum Tanztraining musste, ich konnte duschen, ich konnte auch andere Klamotten anziehen, das hing trotzdem in den Haaren und in der Haut trotzdem drin. Und meine Mitsportler wussten schon alle ganz genau, wo ich morgens gewesen bin.
Na gut, aber Bremerhaven als Fischtown, da ist man ja quasi in bester Gesellschaft dann.
Was noch ganz interessant ist bei den Gerüchen, das war, wenn wir morgens in die Auktion reingekommen sind, konnten wir schon am Geruch des frischen Fisches schon riechen, was wir hauptsächlich für Sorten in der Halle haben. Rotbarsch ist noch ziemlich neutral vom Geruch her, das war ein angenehmer Geruch. Aber wenn neben dem ganzen Rotbarsch 10 Kiste Stinte aus der Weser gestanden haben, dann hat diese große Auktionshalle über 500 Meter lang von hinten bis vorne nur nach diesen paar Kisten Stint gerochen.
Oha, und das ist intensiv.
Ja, ganz merkwürdigen, nach Gurken.
Okay.
Riecht das Ganze ein bisschen.
Wo der Fisch in der Weser wohl die Gurke her hat.
Ja, genau.
Eine Frage habe ich noch. Und zwar, es war ja so, dass diese Geschäfte ja auch per Handschlag geregelt wurden. Ist das heute immer noch so? Also gut, heute am Telefon wahrscheinlich nicht, aber war das noch bis zu Ihrem Ausstieg aus dem Auktionsgeschäft so?
Das ist so, wobei man sagen muss, dass der ganze Aufbau oder die ganze Gründung dieser Auktion ist ja schon damals dadurch zustande gekommen, dass sich die Fischhändler und die Reedereien nicht so ganz einig waren. Und der eine meinte immer, er wird von dem anderen übervorteilt. Und das war damals schon ein Grund mit für die Gründung der FBG, dass wir als FBG eine neutrale Position hatten und alle sicher waren, dass sie ihre Leistung bekommen, also die Räder ihr Geld bekommen und die Einkäufer auch die richtige Ware bekommen. Und das wurde so geregelt, dass nicht jeder in der Fischauktion einkaufen durfte, sondern nur der Großhandel und der ortsansässige Kleinhandel. Lutz Nartusch vom Restaurant Nartusch, das war das einzige Restaurant, was eine Genehmigung hatte, in Bremerhaven in der Fischauktion direkt einzukaufen.
Dazu frage ich ihn dann auch noch direkt und dann bin ich gespannt, was er erzählt, wie er das geschafft hat.
Ja. Und alle mussten in der Summe, also in der Höhe, wie sie einkaufen wollten, vorher bei der FBG Sicherheiten hinterlegen, sodass wir sicher waren, dass wir das Geld auch wirklich von den Einkäufern bekommen, von den Firmen bekommen. Und die Reedereien konnten auch sicher sein, dass sie von der FBG als neutrale Instanz ihren Verkaufserlös auch wirklich erhalten würden.
Ja, also wirklich so ein bisschen die Ausgleichsgesellschaft zwischen den beiden Parteien, um dafür zu sorgen, dass alle letztendlich am Ende des Tages zufrieden sind.
Genau. Und das war also bis Ende der traditionellen Fischauktion war das auch noch so.
Ja. Ja. Waren Sie bis zum Ende der traditionellen Fischauktion dabei oder haben Sie früher den Weg weiter ins Büro gewählt?
Wir haben eben schon mal über den Tagesablauf von einem Fischauktionator gesprochen. Das ging dann natürlich noch weiter mit der Abrechnung. Wir haben auch noch die Verzollung gemacht. Trotzdem war das bei mir persönlich so, dass ich meistens so ab 2 mit meiner Arbeit durch war. Und ja, das war zwar ein toller Job, hat auch viel Spaß gemacht, aber irgendwie habe ich dann irgendwann mal gedacht, also jetzt dein ganzes Leben lang jetzt das so zu machen, das ist jetzt auch irgendwie nicht so ganz erschöpfend. Und habe dann nochmal Abendschule gemacht und bin nochmal zur Schule gegangen. Und als ich damit fertig war, das war so 92, kam unser damaliger Geschäftsführer, oder meine beiden Geschäftsführer damals, Reinhard Meiners und Armin Winninger, auf mich zu und haben gesagt, Mensch, die fanden das toll, dass ich nochmal mich fortgebildet habe und ob ich mir nicht vorstellen könnte, aus dem Umschlagsbetrieb rauszugehen und mit in die Wirtschaftsförderung einzusteigen. Zu der Zeit war die FBG auch für die Wirtschaftsförderung im Fischereihafen und in ganz Bremerhaven zuständig. Und das war für mich natürlich eine tolle Gelegenheit, nochmal meinen Berufsalltag, meine Routine nochmal zu durchbrechen und was Neues zu machen.
Ja.
Und habe dem auch zugestimmt, bin dann erstmal ein Trainee-Programm in unserer Immobilienabteilung gegangen. Und ich war noch in diesem Trainee-Programm. Da kam der Zusammenbruch des größten Frischfischhändlers in Bremerhaven. Und da war ich also froh, dass ich gerade vorher den Absprung geschafft hatte und aus diesem Bereich rausgekommen bin, weil das war praktisch dann auch das Ende der großen Fischauktion in Bremerhaven.
Mhm. Ja. Ja, und letztendlich ist im Grunde genommen von dem kleinen Jungen, der in der Schule nicht unbedingt aufpassen wollte, wo der Lehrer schon drohte, er landet im Fischereihafen, eine Erfolgsgeschichte geworden.
Das war so.
Ja.
Ich hatte wieder totales Glück, weil gerade zu dieser Zeit wurde die Kaschutz-Kaserne von den US-Streitkräften aufgegeben und die Kaserne wurde vom Land Bremen übernommen und die FBG oder die Tochtergesellschaft der FBG, die EGB damals, das ist jetzt die BIS, die war dafür zuständig, die Übernahme vom Bund aufs Land Bremen zu machen und ich war dann in diesem Bereich da die ersten Jahre für die Immobilien zuständig.
Okay.
Und hatte da eine tolle Zeit und wir haben ja aus einer Kaserne praktisch ein Gewerbegebiet damals entwickelt, hat viel Spaß gemacht, das waren auch drei sehr interessante und lehrreiche Jahre für mich.
Das kann ich mir vorstellen. Abschließend habe ich noch eine ganz persönliche Frage. Und zwar im Fischereihafen, wie der Name schon sagt, dreht sich ja alles um den Fisch. Und wenn man Fisch verkauft, muss man ihn ja auch irgendwie mögen. Sonst, glaube ich, macht man das nicht tagtäglich. Was ist denn Ihr Lieblingsfisch und vor allen Dingen auch Fischgericht?
Also ich mag fast alles, was mit Fisch zu tun hat. Mein Lieblingsgericht, würde ich mal sagen, ist gegrillter oder gebratener weißer Halbutt. Im Frühjahr beginnt die Spargelsaison, Fisch und Spargel passt super zusammen. Ich mag auch gerne Matjes. Ich habe auch kein Problem mit geräucherten Fischen. Also ich bin da genau an der richtigen Position angekommen. Ich könnte mir jeden Tag von Fisch ernähren.
Ja.
Ist schon ein leckeres Produkt.
Auf jeden Fall. Ich liebe Fisch auch in ganz, ganz vielen Variationen. Ja, Herr Gregos, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit heute. Ich fand es sehr, sehr spannend. Das sind Einblicke, die ich so noch nicht hatte. Und ich hoffe, unseren Zuhörern hat es auch gefallen. Vielen, vielen Dank.
Gern geschehen.
Tschüss.
Tschüss.